Hallo Jennifer, danke, hast du für das Interview zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hi Jan, danke vielmals, dass ich hier da sein darf. Also ich bin Jennifer Bossart. Ich bin Redaktorin, Produzentin und Moderatorin vom SRF Gesellschaftsmagazin Gesichter und Geschichten, ehemals Glanz und Gloria. Ja, und was bin ich noch? Ehefrau, ich bin verheiratet. Grosse Schwester bin ich auch. Ich habe zwei jüngere Geschwister. Und was bin ich sonst noch? Gute Freundin.
Ich habe mich so gefragt in der Vorbereitung, wann braucht Jennifer einen starken Kaffee?
Jeden Tag.
Jeden Tag. Aber
jeden Tag.
Also, ist es einfach Sucht? Oder ist es wegen einem Grund oder wegen einem Ritual?
Es ist wahrscheinlich ein bisschen alles, ehrlich gesagt. Das okay. Ist sicher Sucht, aber das habe ich jetzt festgestellt und musste sagen, da muss ich jetzt definitiv reduzieren, weil es ist ein bisschen viel gewesen. Also ich habe bis zu 6 Kaffees am Tag getrunken, dann habe ich dann irgendwann sagen. Zu
dem komme ich auch.
Das ist ein bisschen zu viel, aber es ist so ungesund, Jan, das sollte man wirklich nicht machen. Und jetzt habe ich es runtergeschraubt auf 3, aber ich finde es auch einfach ein wahnsinnig schönes Ritual, am Morgen aufstehen, mir einen Kaffee rauszulassen, dann atmest du mal so den Duft ein und dann weißt du, okay,
ja, ich habe mich eben gefragt, ob du den starken Kaffee brauchst, wenn du etwas über deinen medialen Zwilling liest in der Zeitung.
Wer ist mein medialer Zwilling?
Ja, ich habe doch, also weißt du, wenn man doch in den Medien ist,
yeah,
hat man doch, gerade wenn man in den Medien ist, einen medialen Zwilling, wo Menschen alles in einem hinein interpretieren.
So, ja.
Wo nichts mit einem zu tun hat, aber mehr ist es ja dann. Und das ist ja dann das mediale Ich.
Ja, also es ist mega gut zusammengefasst, weil genau so ist es. Man hat wie so ein alter Ego, das sich so bis zu einem gewissen Grad ein bisschen verselbstständigt.
Ja.
Und so ein Eigenleben führt. Und dann denkt man, Jesus Gott,
was macht
ihr? Macht ihr? Ja, genau. Wirklich so. Ja, kommt so manchmal.
Und dann brauchst du auch einen Kaffee.
Dann brauche ich definitiv Schuss, einen oder zwei. Vielleicht mit Schuss, je nachdem, was er wieder macht. Oder was er vermeintlich gemacht hat.
Wie kannst du mit dem umgehen, mit deinem medialen Zwilling?
Mittlerweile, ehrlich gesagt, relativ gut. Aber es hat mich sicher gute 3 Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin.
Wegen dem Schubladen?
Wegen dem schubladisiert werden und vor allem auch, weil doch die Diskrepanz wahnsinnig gross war zwischen, wie ich mich selber gesehen habe, okay, und der Aussenwahrnehmung. Und das ist irgendwie noch brutal, wenn du merkst, hey, du bist doch völlig reduziert auf 2-3 Attribute, die du auch mitbringst und die sicher irgendwo auch zum grossen Ganzen gehören, wo du bist, mhm, aber dich halt nicht definieren. Und das hat mich am Anfang, glaube ich, recht getroffen teilweise auch. Aber irgendwann lernst du auch einfach, das ein bisschen gelassener zu nehmen, mit ein bisschen mehr Humor.
Und dass das einfach existiert.
Ja, und dass es einfach so eben bis zu einem gewissen Grad auch voll okay ist, wenn das ein eigenes Leben entwickelt.
Hat dich das im Feminismus bestärkt?
Ach, ob es jetzt mich in meinem, ja, Feminismus bestärkt hat?
Oder ich kann mir vorstellen, man wieder dann schubladisiert,
ja,
und auch aufs Frausein reduziert. Oder eben auch nicht. Mhm. Oder eben nur auf gewisse Attribute.
Ja, vielleicht. Bis zu einem gewissen Grad hat es sicher den Wunsch verstärkt, mich als Frau gegen gewisse Sachen zu wehren. Ich glaube, insofern sicher, ja.
Was sind denn so Sachen, wo du immer noch zu kämpfen hast? Dran?
Ja, also weißt du, ich will jetzt auch nicht rumjammern. Nein, es ist jetzt nicht so, dass es mir irgendwie schlecht geht.
Nein,
oder so.
Nein, nimmt dich auch nicht wahr.
Nein, aber was ich gemerkt habe, ist eine gewisse ein gewisses Klischee-Denken, wo mir entgegengebracht worden ist, im Sinne von, die ist blond, die zieht sich gerne gut an, die tut sich gerne schminken. Die
ist, dann sicher, ist schon was.
Die ist sicher doof. Ja. Die ist sicher einfach doof. Und dann auch ein gewisser fehlender Respekt manchmal bei, mhm, Interviews, Partner. Mhm. Du musst nicht,
ja,
gendern.
Ich kann mir das vorstellen.
Aber es sind einfach so gewisse Sachen, wo ich mir mal gedacht habe, nein, das muss wirklich einfach nicht sein.
Ja, und ich denke auch, die Frage, die man immer muss beantworten, wenn man schon länger verheiratet ist, oder?
Die mit den Kindern, meinst
du? Ja, ja.
Hey, soll ich mal etwas Witziges sagen?
Ja, erzähl.
Das ist noch nie gekommen.
Noch nie?
Mir hat noch nie jemand gefragt, wenn es dann bei mir so weit ist. Und ich warte auf den Moment, dass mich das jemand fragt. Ich finde, das ist so im 2021.
Aber beim Blickinterview.
Hat es mich jemand gefragt?
Oder angeschnitten?
Das könnte im Fall.
Habe ich eben gesehen.
Also, ja, aber dann vielleicht. Aber bist du sicher, dass ich direkt gefragt worden? Wann ist bei euch mit den Kindern so weit?
Nein, aber du hast dann einfach.
Das ist krass, vielleicht merke ich es gar nicht mehr.
Du hast so smart reagiert, eben das halt Karriere momentan und gern arbeiten und die Umstände, Karriere und Kind sind noch nicht gewährleistet von der Gesellschaft und darum warte dir.
Das ist auch so. Das Ding ist, die Frage mit dem Kind ist lustig, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich habe es gerade gestern mit einem Arbeitskollegen von dieser Frage gehabt und vorgestern habe ich entschieden, meinem Produzenten gesagt, dass ich die Frage, ich möchte in keinem Interview mehr stellen. Ich möchte nie mehr in meinem Leben eine Frau fragen, hey, Kinder, wann ist es bei dir so weit? Das ist etwas, was im Boulevardjournalismus, wo man ja bis zu einem gewissen Grad auch mit mir verbindet,
sofort da.
Natürlich immer wieder kommt, oder? Und wo auch irgendwo verlangt wird, dass man die Themen anspricht. Aber ich habe einfach gemerkt, das macht zum Teil Wunden auf, die so tief sind. Ja, und so allem, persönlich.
Und vor allem weiss man ja nicht, ist das Thema? Ja. Kann das nicht passieren? Voilà,
das ist es genau.
Und das kann dann, glaube ich, ein Trigger sein, der unschön
ist. Das ist so. Und ich habe mich nie wohl gefühlt bei dieser Frage. Habe mich aber nie wirklich gefragt, warum das so ist. Und jetzt seit ja etwa 2 Jahren, ich bin einmal ziemlich ins Fettnäpfchen getreten. Eben, das war genau so eine Situation, wo ich jemanden gefragt habe, weil ich das nie fragen bis zu einem gewissen Grad auch.
Ja, ja.
Und dann gemerkt habe, diese Person kann keine Kinder kriegen. Und ich habe sie das im Schweizer Fernsehen gefragt und habe gefunden, das ist absolut unterste Schublade, das mache ich nie mehr.
Wie sind so Learnings für dich selber?
Mega wichtig. Weil ich finde, also gerade im Journalismus und gerade in der Art und Weise, wie man mit anderen Menschen umgeht, und ich gehe ja mit anderen Menschen um, das ist ja mein Job.
Und das machst du ja auch gerne. Du würdest auch wahnsinnig gern den Menschen verstehen. Und nebenzu.
Genau, und du musst immer eine gute Balance finden zwischen vielleicht auch ein bisschen dein Gegenüber herausfordern, dass er etwas erzählt, was er vielleicht so noch nicht erzählt hat, und dass es spannend bleibt für die Leute, die ja auch noch zuhören oder zuschauen. Aber gleichzeitig auch eine gewisse Integrität haben und eine gewisse Grenzen stecken für dich. Hey, das ist in Ordnung. Das ist auch in Ordnung in dem Rahmen, wo wir hier zusammensitzen, im Fernsehen, im nationalen Fernsehen, dass man das diskutiert und bespricht. Und das ist es nicht. Das für sich wie abzustecken, persönlich als Moderatorin, das ist für mich, glaube ich, so ein ongoing Prozess, wo ich immer wieder neu bestimme.
Gärt denn das bei dir oder ist es denn sofort klar?
Nein, es geht. Wahrscheinlich sind es genauso Momente eben wie dort, wo ich reingelaufen bin und dann die Augen gesehen habe von dieser Frau, die mir das dann auch erzählt hat. Und auch nachher, ich habe mich dann entschuldigt bei ihr, weil ich das hat man nicht gewusst bis dato. Und dann habe ich gemerkt, sie hat es in dem Sinne nicht gestört, dass ich sie das gefragt habe. Aber mich hat es gestört, dass ich sie in die Situation gebracht habe, was sie es hätte müssen erzählen. Weil das ist nicht meine Intention. Meine Intention ist einfach, dass sie sagt, hey, ja, vielleicht irgendwann, oder hey, ja, ich kann nie Kinder wollen, irgend so etwas. Aber dass du so eine Wunde aufmachst, das habe ich. Ja, das will ich auch nicht. Das ist einfach nicht mein Ding.
Nein, das habe ich mich auch schon, vor allem auch im Thema Behinderung. Ich habe mit vielen Politikerinnen zu. Natürlich, wenn ich als Aktivist dran gehe, würde ich anders ein Interview führen, wie wenn ich sie einlade zum Talk.
Absolut.
Und dann muss ich immer auch ein bisschen meine Community sagen, ich könnte ihm das schon fragen, aber der macht dazu. Ja. Und was will ich denn?
Ja.
Ich probiere meistens, wenn es ums Thema Behinderung geht, mit meiner Lebensrealität, das an meinem Gegenüber zu erzählen, dass da, wenn so eine Synapse aufgeht. Aber du kannst natürlich jemanden in der ersten Minute so fertig machen, dass er zumacht.
Ja.
Also, Mauer aufziehen und den Händen beten.
Ja.
absolut. Nicht eine schöne Zeit.
Oder? Absolut. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sich einfach regelmäßig reflektiert und merkt, oh, das ist jetzt einfach total doof gewesen.
Schaust du dich noch? Oder weisst du es dir im Kopf? Oder
wie meistens ist es ja ein Gefühl. Oder? Ja, meistens ist es ja schon, also ist es ja schon so wie
eine Körpersprache.
Ja, du merkst es ja eigentlich gerade, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und wenn ich jetzt ein ungutes Gefühl habe, dann schaue ich es mir definitiv nochmal an. Und das nochmal reflektieren und nochmal darüber schauen, hey, was hätte ich anders können machen, was hätte ich besser können machen. Wenn es jetzt total lässig ist, dann bin ich mittlerweile so weit, dass ich jetzt nicht mehr Narzissmus habe, dass ich mir jetzt jedes Mal noch das zweite Mal muss anschauen. Das ist okay.
Und mit Lob kannst du gut umgehen?
Nein.
Warum nicht?
Ja, es macht mich irgendwie immer noch ein bisschen verlegen. Also ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch immer so ein bisschen... es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was Lob ist.
Okay.
Also, ja.
Was war das letzte Lob, das du gerne angenommen hast?
Die letzte hatte ich ein Gespräch gehabt, auch in einer Sendung, und dann hat nachher meine Gesprächspartnerin mir gesagt, hey, es war total angenehm mit dir, ich habe mich mega wohl gefühlt, danke vielmals. Und du hast das super gemacht. Und dann habe ich so gedacht, oh, das ist mega schön. So Sachen finde ich toll. Weil ich so, weil sich dann wie mein Gefühl deckt mit dem
mit der Aussenwahrnehmung, genau. Oder mit diesen zwei Polen, oder?
Ja.
Und mit Druck, wenn man jetzt so eine Sendung macht, wie 70 Jahre Schweizer Fernsehen, wie geht man mit Druck um?
Ich soll dir ganz ehrlich sagen, ich hatte gar keinen Druck gehabt. Das ist ja so, die Sendung zu 70 Jahren Schweizer Fernsehen, die ist mir als einfach irgendein Tag verkauft worden, den ich mal noch mache,
okay.
Aber nicht als Samstag-Oben-Sendung. Das ist erst viel später rausgekommen, weil das schon lange voraufgezeichnet war. Dann haben wir gesagt, hey, das werden wir dann übrigens am Samstag zu oben ausstrahlen. Und ich bin so gesehen, was? Hattet ihr mir doch das vorher gesagt? Das habe ich nicht gewusst bis dato. Und insofern ist der einzige Druck, den ich eigentlich wirklich hatte in dem Moment, ist gesehen, Sandra Studer sitzt hier und das ist jetzt halt wirklich meine TV-Legende, mein TV-Star. Mit ihr bin ich aufgewachsen, sie habe ich toll gefunden, hübsch, cool, wahnsinnig eloquent, immer mein ganzes Leben lang. Und plötzlich sitzt sie neben mir und ich moderiere eine Sendung, wo sie zu Gast ist. Und das ist so ein mein Druckmoment gewesen, ihr das Recht zu machen.
Das hast du gemacht. aber ich kann mir das vorstellen, wenn du plötzlich so ein Idol vor einem sitzt und plötzlich sind so Beete auf Augenhöhe, ist schon ein bisschen komisch. Surreal, ein bisschen, oder?
Ja, ist surreal. Und ich frage mich auch immer, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, aber dann würden wir jetzt wieder zurückkommen zum Feminismus.
Ja, eben, erzähl mir.
Also, ich weiß nicht, ob es dir mal aufgefallen ist, aber Frauen ab einem gewissen Alter verschwinden vom Bildschirm.
Ja.
Männer nicht.
Wie sie sollten.
Ja, aber sogar mit Nachdruck verschwinden sie dann nicht. Weißt du,
nein. Ja, ich kann mir. Ja, doch, es sind gewisse Bilder
im Kopf. Und das ist etwas, was mich manchmal sauer macht.
Ehrlich?
Ja. Ich so denke, wieso ist das so? Explodier- und wieso fällt es niemandem auf?
Aber explodierst du oder implodierst
du? Ich tue sicher mal zuerst implodieren.
Okay.
Und probiere es dann so ein bisschen, ich probiere dann irgendwie zuerst mal Erklärungen dafür zu finden, oder ich probiere es irgendwie mal sehr, also mir so einen Überblick zu schaffen, was jetzt so genau Sache ist, aber egal, wie ich es drehe und wende, es kommt früher oder später einfach zum Schluss, dass man Frauen ab einem gewissen Alter offenbar zu wenig spannend oder attraktiv findet, als dass sie könnten am Fernsehen moderieren, und ich finde, das ist einfach, also.
Es ist halt schon krass. Ich hatte am Montag jemanden, der in einer Kaderposition ist, von einer Institution. Und ja, was sie mir gesagt hat, sie schaut, dass ihre Geschäftsstelle, dass nicht das Geschlecht matchentscheidend ist. Und das ist etwas mit Haltung.
Ja.
Und ich habe dem nachher studiert, dass es hat mit Haltung zu tun. Also, sie sagen nicht, dass sie jetzt keine Männer mehr in der Geschäftsleitung wollen, aber es ist nicht matchentscheidend, sondern ich muss als Chefin die Rahmenbedingungen so schaffen, dass aber das Geschlecht keine Rolle spielt.
Aber ich glaube, das ist aber genau die Herausforderung, die Rahmenbedingungen können zu verändern, weil was die Rahmenbedingungen, die sind ja auch irgendwo gebunden an eben zum Beispiel Biologie. Ja. Also Frauen kriegen halt Kinder und Frauen sind dann halt, fallen dann halt aus. Und unser System in der Schweiz ist nach wie vor leider nicht dort, dass man kann sagen, dass man als Vater und als Mutter die gleichen Voraussetzungen hat, nachher wieder am Arbeitsmarkt irgendwie tätig zu sein. Es ist einfach nicht so. Und ja, insofern eben Rahmenbedingungen anpassen und verändern, damit Geschlechterunterschiede irgendwann nicht mehr entscheidend sind, das wäre das Optimum.
Ja, das fängt halt an, indem dass man miteinander redet und zulässt.
Absolut.
Darum machen wir das
jetzt. Schön.
Aber wo du Geschichte und Deutsch studiert hast, hast du mal gedacht, dass du vor der Kamera hückelst?
Nein, nie.
Nicht?
Nein.
Sondern was ist denn?
Ich habe immer in Journalismus wollen.
Okay, das habe ich gelesen.
Ja, genau. Ich habe unbedingt in Journalismus wollen, aber ich habe mich immer, also, als, wenn man halt Deutsch studiert, dann trifft man ganz viel so verklärte und total verkopfte Menschen, die dann alle so pseudo-eloquent sind und leicht elitär, nicht leicht, sehr elitär. Und sich, wie die meisten irgendwo gesehen, bin in einem Magazin oder bin in einem Tagesanzeiger. Ja, weißt,
im
so
Feuilleton.
Im Feuilleton, genau. Ja. So. Und habe dann irgendwann müssen feststellen, ich bin vielleicht gar nicht so gut, wie ich meine, im Schreiben.
Okay.
Habe aber immer geschrieben. Also ich habe geschrieben für eine Lokalzeitung, für einen Kulturteil.
Ja.
Und habe nachher eine Reportage geschrieben bei der Annabelle. Und bin dann eigentlich eher zufällig beim SRF gelandet. Also das Fernsehen war nicht mein Ziel und die Moderation sowieso nicht.
Aber warum Geschichte noch studiert?
Ich habe eine wahnsinnig tolle Geschichtslehrerin gehabt. Und mir ist es einfach gelegen. Ich habe das einfach irgendwie immer... Ich hab das spannend gefunden, weil eigentlich hast du ja nichts anderes gemacht, als menschliches Verhalten retrospektiv zu analysieren.
Und in die Jetztzeit transferiert.
Das auch.
Das habe ich dann gemacht.
Genau.
Darum habe ich Geschichte.
Es wiederholt sich ja alles. Immer. Ja. Die ganze Zeit. Und es ist eigentlich auch Geschichte, wenn du... Ich habe Geschichte immer logisch gefunden. Also ich habe es immer logisch gefunden, dass... Wie das eine zum anderen. Und dann ist das passiert und dann das. Und die Abläufe, ich habe immer gefunden, ja klar ist das passiert. Das hätte ja müssen passieren.
Aber manchmal ist es auch ermüdend, wenn man eben dann in der Geschichte sich dann ein bisschen auskennt und die Mechanismen sieht und dann so jetzt Nachrichten schaut. Die Köpfe sind meistens ein bisschen anders, aber es sind immer die gleichen Mechanismen.
Immer. Und es sind immer die gleichen, die gleichen Bewegungen, die aufeinander folgen. Also es ist immer eine Welle. Es folgt immer eine auf die andere.
Aber zuerst kommt immer so, nein, wir machen jetzt besser als
unsere
Vorfahrerinnen. Genau. Aber nachher, kaum ist die Generation, die den Mahnfinger zeigt, weg. Dann ist alles vergessen.
Deutschland ist das beste Beispiel mit der AfD.
Ja, das auch. Aber also, wenn man auch zu einer Herzensangelegenheit von dir kommen will, Spanien ja auch.
Ja.
Das
ist es doch.
Das ist ja noch, viel eigentlich sollte präsenter sein. Und es passiert wieder. Und ich frage mich einfach, auf welches Resultat. Also, wir haben das Gefühl, wenn wir das Gleiche machen, können wir das gleiche Resultat über. Aber ja. Aber ist denn das auch der geschichtliche Flair? Das war, was dich dann in die Dokumentationen und in die Biografien, die du gemacht hast, auch ein bisschen gereizt hat, zu machen?
Also in die Dokumentation, welche Dokumentation?
Ja, einfach so über die Leute und jetzt auch über die Biografiearbeiten, die du gemacht hast.
Die meinst du, die Spuren suchen? Ja. Ja.
Ist ja auch ein geschichtlicher Aspekt.
Ja, ich habe das wahnsinnig... Also, eigentlich, was ich dort mache, ist, ich begebe mich auf die Spur von irgendeiner historischen Figur in der Schweiz. Oder? Und eigentlich ist es mir darum gegangen, Menschen, die mit Geschichte nichts am Hut haben, weil das sind sehr viele Menschen, die finden, das ist total langweilig. Ja. Wieso sollte ich mich mit der Vergangenheit beschäftigen? Aber eben, es wäre vielleicht wichtig, dass man es ab und zu macht.
Wir zwei Nerds wissen das.
Ja, genau. Das irgendwie ein bisschen schmackhaft machen auf so möglichst einfache und nahe Art, eben hier in der Schweiz, mit Ortschaften, wo sie vielleicht mal vorbeikommen. Und es ist mir einfach insofern wichtig, weil ich so gefunden habe, es ist ja alles irgendwo eine Geschichte. Und
es wird alles
immer zur Geschichte. Voilà. Und eben, und ich finde das, ich weiß nicht, mir gibt das auch ein beruhigendes Gefühl. Und ich weiß, hey, da ist mal etwas gesehen, da ist mal etwas Grosses passiert. Und es könnte wieder etwas Grosses passieren.
Ja. Für diese Sachen brauchst du dann auch starke Bücher?
Ja. Starke Bücher lese ich. Früher habe ich sehr, sehr gerne Romane gelesen.
Okay.
Und mittlerweile bin ich aber so ein bisschen bei den Sachbüchern. Also ich bin, oder bei den Biografien. Ich habe immer, ja, ich lese sehr gerne Biografien.
Welche hast du zuletzt gelesen?
Zuletzt gelesen habe ich die von der, ich glaube Kamala Harris war die letzte gewesen.
Ja.
Die habe ich gelesen und...
Die ist bei mir noch drauf.
Die ist noch drauf. Michelle Obama habe ich auch gelesen. Das sind, glaube ich, die letzten zwei, die ich gelesen habe.
Ja, ich habe mir... Also ich höre viele Hörbücher.
Ja.
Weil dann kann ich nebenzu noch etwas machen.
Aber bist du dann aufmerksam?
Ja, bin ich.
Okay.
Also ich habe mir eine 22-stündige Biografie...
Nein!
Ah, da, doch, doch.
Von wem?
Ja, weißt, ich bin ja Barbenheimer.
Ja.
Bin ich einen Bildfilm geschaut und habe dann aber so gedacht, beim einen muss man, glaube ich, vorher auf dem Film beruht ja die Biografie oder der Film beruht auf dieser Biografie. Muss ich glaube, wenn der Film 3 Stunden geht und dann hast du aber noch 22 Stunden just. Und ich kenne ein bisschen den Christopher Nolan, der rührt die einfach rein. Der wäre es gut, man würde vor allem die männlichen Dudes ein bisschen wissen, wer jetzt wo und warum ist. Und das habe ich gemacht.
Also im Oppenheimer
sind wir. Ja, Oppenheimer.
Ja. Okay. 22 Stunden Oppenheimer, stelle ich mir jetzt das auch noch sehr düster vor.
Ja, ist es. Und ich habe ab und zu bei Passagen, die mich jetzt nicht so interessieren, auf doppelte Geschwindigkeit
gestellt. Das ist auch immer gut.
Ja, ja, also und vor allem sind die technischen Möglichkeiten so gut, dass man es gleich noch versteht.
Ja, ja.
Also da habe ich nichts mehr gemacht. Das haben die meistens noch, vor ich geschlafen habe, wenn ich im Bett gelegen bin, einfach mir noch so eben Kindheit und so, dass er aus einem elitären und so reichen Haushalt kommt. Da habe ich so gedacht, ich will jetzt mehr wissen, was sind die Folgen vom Manhattan Project und nicht wie er jetzt da angewachsen ist. Ich habe natürlich nachher dann gleich spannend gefunden, dass er depressiv war und so. Weil wenn du ein bisschen Biografie liest, findest du überall so einen, vor allem auch Dude und Dude drinnen, wo irgendeine depressive Zeit
bringt. Ich kann gar nicht sagen, ist es nicht auch die logische Sache, dass man depressiv wird, wenn man sich mit Nuklearwaffen
beschäftigt? Ja, aber weißt, aber ich habe sonst, also wenn Johnny Cash seine Biografie, der beruht ja fast nur aus Depression oder hat immer wieder Aufs und Abs. Darum,
Ja, das stimmt.
Und auch wenn dann Bruce Springsteen seine Biografie liest und nachher auch Tina Turner, dort ist es mehr durch mal passiert, aber sie haben auch nicht schöne Zeiten gehabt. Ja, es glaube, eine gute Biografie braucht viel Depression.
Ja, wahrscheinlich.
Daraus rauszuwachsen.
Genau. Das ist ja dann wahrscheinlich das, was der Unterschied ist, oder? Was machst du denn aus denen? Also, wie kommst du wieder daraus raus? Und das ist ja der Helden, der Heldenweg. Ja,
Heldenreise.
Ja, das ist ja das, was die Menschen lieben.
Ja, ja. Welche Bücher haben dich denn beeinflusst, wenn du gerne starke Bücher hast?
Welche Bücher haben mich beeinflusst? Also, ganz früher.
Hörtipp.
Gerade so. Sind wir da im Literatur?
Ja.
Ich
kann alles, weißt du?
Alles oder Sally Rooney.
Okay, warum?
Weil sie, ich finde ja, Bücher, damit Bücher stark sind, damit Bücher Wirkung haben, müssen sie ein gutes Timing haben. Sie müssen zum richtigen Moment zu dir kommen. Und wenn Bücher das schaffen, dass sie im richtigen Moment bei dir landen, dann sind es gute Bücher. Ich habe das Gefühl, ich kann Bücher lesen zum falschen Zeitpunkt und dann nehme ich sie auch anders auf und wahr, finde es vielleicht auch nicht so gut. Aber wenn Bücher das richtige Timing haben, dann können sie einschlagen wie eine Nuklearbombe. Alles für Sally Rooney ist bei mir gelandet vor 3-4 Jahre, so um das herum. Und dann war so eine kleine Suchphase. Und
dann
bist
du auch jemand, der reinbeißt. Also dann wird alles aufgegessen.
Ja, und es ist sehr so, es ist so dumm. Es geht meistens um junge Menschen, die irgendwie ihren Weg suchen in der Gesellschaft. Es passiert nichts Heldenhaftes, es passiert nichts Außerordentliches. Es sind einfach normale Menschen mit normalen Problemen.
Hast du deinen Weg gefunden?
Nein, aber nein, natürlich nicht. Ich glaube, man ist auch fortlaufend immer auf der Suche und
yeah,
auf
natürlich.
Seinem Weg. Aber so ein bisschen
so eine. Die Route stimmt.
Ja, die Route spinnt. Spinnt manchmal auch, aber stimmt.
Ja, vor allem, wenn man noch das Navig einstellt.
Genau. Aber ich meine mehr so ein bisschen ein Verständnis gegen, für wen ist man und wen ist man nicht. Das ist so ein bisschen, glaube das, was man so in seinen 20er macht, habe ich das Gefühl. Hast du dich verstanden?
Ich bin schon 3 Jahre über dem 3.
Ja.
Und es geht gleich weiter.
Ah, schön, danke für die Aussicht.
Ja! Man kommt, also man muss dann ein bisschen, ich merke das oft, man muss dann ein bisschen aufpassen, sich immer wieder zu hinterfragen, weil plötzlich kommen dann eben so die starren Muster.
Ja.
So ab 30 habe ich dann schon gemerkt, dass ich das Gefühl hatte.
Ja.
Ich wüsste es.
Ja.
Also das habe ich schon als Teenager gewusst, das ist dann aber ein bisschen hormonell Problem. Aber jetzt habe ich wirklich gedacht, eben, ich sehe, es wiederholt sich alles, es langweilt mich und dann mache ich aber gleich einen Talk und dann denke ich, ja, so könnte man es auch sehen.
Mhm.
Und dann fährt die Kruste, die sich ab 30 gebildet, wieder auf aufweichen. Darum, also, ich habe manchmal das Gefühl, ich wüsste, wer ich bin, und dann sitze ich vis-à-vis und bin völlig geflasht und weiss, dass ich nichts weiss. Ja. Und dann fangen wir wieder an.
Ja, aber wahrscheinlich ist das auch gar nicht so schlecht.
Nein.
Ich meine mehr so etwas, wie ich habe gemerkt, dass ich wie meine Grenzen klar abgesteckt habe.
Das so, kommt mit.
Jetzt, um es jetzt wirklich zu verdeutlichen, so ein gewisses No, also eine No-Bullshit Era für mich, wie so...
Da hin geht's und sonst können wir jemand anderes finden. Weil es gibt ja immer jemanden, der es dann macht. Oder
genau. Und auch einfach so für sich abstecken, hey, look, das lasse ich mit mir machen, das habe ich Geduld, für das habe ich Zeit auch.
Ja, das ist die einzige Ressource, die wir haben.
Voilà. Und für das alles nicht. Und das dann aber auch konsequent durchziehen. Und ich glaube schon, dass es da in den letzten 5 Jahren sicher eine Entwicklung gegeben hat bei mir.
Spanien? Was ist das für eine Herzensangelegenheit?
Also Spanien ist es indirekt.
Okay.
Es ist so, meine Großmami ist aus Kuba, also meine Großmutter ist Kubanerin. Mein Großvater ist damals ausgewandert, auch auf Kuba. Und die haben sich da kennengelernt und verliebt. Und ihre Familie ist ursprünglich aus Spanien.
Okay, so. Okay.
Genau,
okay.
Aber wir sind, sie sind in vielen Fall während der Revolution geflüchtet, zurück in die Schweiz gekommen. Und Spanien war immer unser Ferienort. Das heisst, ich hatte immer einen Bezug zu dem Land. Wir haben dort Verwandte auch. Ja.
Okay.
Ja. Und immer mit sehr schönen Erinnerungen verbunden. Und was dann dazu kam, ist, meine beste Freundin hat lange auch in Spanien gelebt, in Sevilla. Und schon nur wegen dem bin ich immer wieder, also ich bin einfach immer wieder dort. Madrid, Sevilla, Barcelona.
Was ist es, wenn du jetzt jemandem Spanien erklären müsstest? Was ja manchmal auch ein Widerspruch ist, wenn man vor allem Katalonien und so anschaut. Aber weißt du, also, wenn du jetzt erzählst, wo die Grenzlinge euch lieben kommt, was würdest du erzählen?
Ich habe das Gefühl, ich habe einfach leben können die besser. Im Sinne von, ich habe manchmal das Gefühl, die leben wie... Die leben draussen. Also das Leben findet draussen statt. Klar, das hat auch mit der Temperatur zu tun. Aber man hat irgendwie so eine andere Art von sozialem Umgang. Also du gehst arbeiten und dann kommst relativ früh wieder zurück vom Arbeiten. Und dann sitzt du irgendwo in der Beiz. Dann triffst du deine Freunde
und, dann machst
und andere Leute.
Ja, reden,
und
dann
ist es, genau, dann redest und dann bist und dann lebst und bist gesellig. So eine natürliche Geselligkeit. Ein wunderschöner Spruch. Also für mich ist das der schönste Spruch, was es gibt. Einfach ein gewisses Savoir-faire, savoir-vivre wahrscheinlich. Ich mir manchmal wünschen würde, dass ich das da irgendwie auch umsetzen könnte, aber das schaffe ich nicht.
Und jetzt kommt natürlich noch etwas, das muss besprochen werden.
Erzähl.
Ja. Warum eine Affinität für Johnny Bargeld?
So gut. Der Johnny Cash ist...
Super. Also ist super. Sehr schmal
da. Es ist super, aber ich überlege mich gerade, was ist es, was ich am Johnny Cash toll finde. Hey, der Johnny Cash ist für mich ein mega authentischer Künstler. Vielleicht eben gerade, weil er die Tiefs durchlebt hat in seinem Leben. Aber ich finde, er kann wahnsinnig gut Gefühl vermitteln. Er hat eine gewisse Schwermut, die er vermittelt.
Ja, die Melancholie.
Ja, und er steht irgendwie für ein cooles Amerika. Für ein Amerika, das es vielleicht heute so nicht mehr gibt.
Sie probieren es vielleicht.
Sie probieren es, aber das ist eben, aber es ist nicht authentisch. Es ist
vielleicht noch ein bisschen Willie Nelson.
Ja.
Er hat den Drive, er hat da ab und zu mal eins smoked.
Ja, nein, aber ja, es ist so eine, weiß, es sind seine Geschichten. Ich finde, er erzählt in seinen Liedern Geschichten, er nimmt dich mit. Und
eher der jüngere Cash oder der alte Cash?
Beide. Also der jüngere ist irgendwie noch so ein bisschen... Der alte ist sehr schwermütig, denke ich.
Aber den finde ich super.
Also, ich finde ihn auch super, ich natürlich. Aber zum Beispiel, mein absoluter Lieblingssong ist Folsom Prison Blues.
Ja, den habe ich auf dem Latte.
Das ist die Live-Version.
Das ist im Knast.
Ja, genau. Und er sagt, hello, I'm Johnny Cash. Und dann kommt, ich kann das tausendmal hintereinander hören und ich fand es immer noch genial.
Ich verstehe es.
Gell?
Nein, ich find's lustig, oder? Viele haben ja, vor allem, wenn man unseren Jahrgang anschaut, hat ja Johnny Cash eigentlich nicht mehr so auf dem Schirm. Er ist wieder neu auf dem Schirm, seit Walk the Line.
Ja, wobei der ist jetzt auch wieder
hoch. Ja, da ist schon 20, ja. Wir sind schon ein bisschen älter.
Ja.
Schön. aber ich habe dann so gemerkt, dass sogar... Ich bin natürlich mit dem Johnny Cash aufgewachsen durch meinen Vater. Mhm. So, aber meine Freunde haben lange nicht gewusst, oder Kolleginnen, wer er ist, bis er Walk the Line gekommen ist.
Ja.
Und wenn man sich dann nachher mit Walk the Line beschäftigt, meint man, alles ist gut.
Ja.
Weil, ja, er hat seine Tune und alles.
Ja.
Nein, also.
Ja, logisch.
Die haben sich auch nichts gesagt.
Nein, natürlich.
Wohlverstanden.
Ja.
Und ich habe halt ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Jesus-Film.
Ja, aber da habe ich das Gefühl, es ist dann später schlimmer
geworden. Ja, in den 80er Jahren, ja. Also so 80er Jahre bis 90, bis er eben seinen neuen Produzenten hatte, den er wieder völlig abreduziert hat auf das, was er ist.
Aber God's gonna cut him down.
Ja, aber...
Die Song.
Ja, aber der andere, der Jesus-Film, ist ja übelst.
Ja, das stimmt.
Also,
aber das ist halt auch sehr amerikanisch.
Ja, natürlich. Aber halt auch, wie er aufgewachsen ist halt schon.
Aber ich denke, irgendwie... Also, er hat ja dann gleichzeitig auch, er hat sich ja auch immer sehr stark solidarisiert mit so ein bisschen den Outlaws, oder?
Ja, er hat sich ja selber
auch so. Ja, er hat sich auch ein bisschen so gesehen.
Er hat sich aber auch zu dem gemacht.
Ja.
Schluss dann.
Ja.
Aber was ich mit dem Cash, ich kann nicht immer, also ich kann ihm mit Cash hören, aber ich kann, wenn ich so Material von ihm schaue, kann ich ganz selten so etwas anfangen mit dem, wenn er eine Show macht oder so.
Ja.
Sondern was ich mir manchmal würde wünschen, dass Künstlerinnen wieder den Mut haben, allgemein auf Missstände hinzuweisen.
Ja.
Und da muss man jetzt ja sagen, da hat ja Netflix ein super Doku. Der Cash hat das sogar gemacht von einem amerikanischen Präsidenten, der ihn eingeladen hat. Und dort den Mut zu haben, dem zu fragen, was die Wahrheit ist. Mhm. Also, ich wollte die Künstlerinnen da jetzt nicht dissen, aber ich sehe das selten bis gar nicht mehr im heutigen popkulturellen
Ich glaube, wahrscheinlich hat es auch etwas damit zu tun, dass die Reaktion, die du kriegst, ist wenn sofort. Du das heute machst, ist unmittelbar.
Ja, okay.
Und brutal. Ja. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, Taylor Swift, ob ihre Musik auch etwas sagt.
Weniger.
Ich schicke dir mal ein paar Sachen. Okay. Ich tue dich bekehren. Okay. Ich mache aus dir schon noch ein Swiftie, keine Angst. Also.
Hast du auch ein Jesus-Film?
Nein, gar nicht. Also. nein, gar nicht. Aber ich finde sie grossartig. Auch sie ist eine tolle Singer-Songwriterin. Und bei ihr ist es also so, sie hat auch im Rahmen von ihrer Dokumentation, ich glaube auch ein Netflix-Doku gesehen, hat sie sich das erste Mal politisch positioniert. Weil sie halt doch durch ihre Musik, die sie macht, langsam ein bisschen Country-Schiene gefahren ist und dann aber sich ganz klar positioniert hat gegen einen Trump. Und das war vernichtend gewesen. Also das, was nachher auf die eingeraselt ist an Social-Media-Reaktionen. Ja. Also ist extrem. Und das ist vielleicht ein Grund, wieso sich das heutzutage viele nicht mehr getrauen.
Ja, weil der Backlash sowohl einfach gerade da ist. Du hast die Reaktion. Genau. Jetzt gerade da.
Ja.
Ja, du mich bekehren. Schauen, ob das funktioniert. Hey, ich will mit meinem Set tun, aber ich kann ja dir, wenn du so willst, eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Feuerfrei.
Also, was mir bei dir aufgefallen ist, dass du genderst.
Ja.
Warum?
Weil es wichtig ist. Weil es genau um das geht, was man am Anfang kennt, dass es nicht ums Geschlecht an und für sich geht. Und weil ich halt wirklich gendere, ist so mein grösster Shitstorm gewesen, wo ich beim SRF gearbeitet habe.
Sag ich auch, das war meine nächste Frage. Was hast du für Reaktionen darauf gekriegt?
Oder, ich habe ja den Paragraph moderieren und ich liebe Grenzerfahrungen. Mhm. Und die erste Sendung, Paragraph, ist also, ich bin gefühlt 1000 Tage gestorben und ich habe ja eine Muskelbehinderung. Also weißt du, meine Muskeln, wenn ich Stress habe, ziehen sich zusammen und dann muss ich schauen, wie ich mit dem Sauerstoff klarkomme. Und dann bin ich einfach nur schon froh gewesen, habe ich Sportler gesagt.
Mhm.
Und dann habe ich halt, und ich weiss es selber, ich bin auch eine aktivistische Person, die queere Community und Menschen mit Behinderung sind nah beieinander. Also wir haben gleiche Themen. Und da habe ich gelernt, also habe ich mitbekommen, dass wenn ein Feedback an dich angetragen wird, nicht gefragt wird, warum machst du das so und so, sondern du musst. Mhm. Du musst jetzt das. Und ich habe mich erklären. So. Und dann habe ich aber dann meinen Lieblingsteilzeitbetreuer, der in diesem Thema sehr affin ist, der Renato Kaiser. Das ist so mein letzter Ausweg, wenn ich nicht mehr weiss, wie ich etwas muss handeln muss.
Yeah.
Leute, ich habe Herrn Kaiser an, weil der steht ja noch oben drauf. Ich weiss so. Und dann habe ich ihm das erzählt. Er hat mich dann schon zuerst gefragt, warum du Fullsack genderisch nicht. Und dann habe ich erklärt. Und er sagt das genau so. Wenn du mehr Sauerstoff hast, wenn du wieder mehr kannst über Sachen nachdenken, dann tust du gendern. Das habe ich dann auch so verbalisiert. In die Community nichts gehört. Aber mit dem habe ich angefangen zu leben. Und kaum habe ich angefangen zu gendern, ist der andere Ecke gekommen. Und dann habe ich einfach merken, also erstens mal wirst du immer kritisiert, egal was du oder sie produziert. Egal. Und jetzt liegt es an mir, an meiner Haltung, was ich durchziehe. Und darum gender ich. Und es ist eine Trainingssache.
Ich finde eben auch. Ich mache es eben auch, aber man kriegt eben immer, vor allem auf das Wort Gästin, da kriegst du Mail bis ins Unendliche.
Hey. Ja. Das muss einfach im Nebengeräusch so an einem vorbei sein. Voilà.
Genau, das ist vielleicht dann auch etwas, was man mit den 30er besser kann.
Das also
mit
den 20er. Das kann man sehr gut.
Weil
man hat gleich sich schon eine Homebase und so den ängstigten Kreis um sich herum sehr gesetzt hat. Und vor allem merke ich, ab den 30ern, du hast gleich schon ein bisschen alles erlebt. Du hast beinahe null Punkte erlebt. Ich glaube, den Nullpunkt braucht jeder Mensch mal zu erleben, dass er weiss, was Nullpunkt bedeutet. Aber du hast auch einmal Jubel, Trubel, Heiterkeit erlebt und du weißt, dass morgen am Morgen immer wieder die Sonne aufgeht. Egal, ob du beim Nullpunkt bist oder ob Jubel, Trubel, Heiterkeit ist und das fahren wir bei Null an.
Ja.
Oder bei einem Plus 1.
Hast
du
nochmal eine Chance?
Ja, immer. Man hat immer eine Chance. Ja. Und darum, das die Gelassenheit kommt man mit 30 aufwärts über.
Und die ist doch so super.
Das ist super.
Genau.
Gibt es noch eine Frage?
Ich habe noch eine, die man jetzt eigentlich schon in der Antwort beantwortet hast.
Ich tue gerne einen Schuss.
Und zwar habe ich in einem alten Podcast von dir gehört, dass du gerne mal eine eigene Sendung hättest.
Ah.
Und hatte ich fragen, wer denn deine grössten Vorbilder sind, also wenn es jetzt ums Thema Moderation geht. Jetzt hast du aber schon ein bisschen der Herr Kaiser angeschnitten, das könnte ich mir vorstellen, dass er das
Null-Plus-Ultra ist. Nein, Null-Plus-Ultra nicht. Also eben, ich bin natürlich viel mit Sport aufgewachsen. In der Kindheit, also als ich den Jan Billeter oder jetzt auch Daniela Milanese, weil ich bin Eishockey-affin, nicht Fußball, dort ist mir das Herz aufgegangen. Mhm. Und so und vor allem, seit ich selber eine Sportsendung moderiert habe, habe ich, also ich habe allgemein grossen Respekt vor Moderatorinnen, aber weißt, wenn du eine halbe Stunde ein Gefäß hast von einer Sendung. Und du musst nehmen, du musst Sportart, du musst Zeiten, du musst vielleicht bei uns noch irgendwie, warum jetzt die Behinderung so und so. Also, du musst so viele Infos haben, ich habe mich müssen verabschieden, keine Fehler wollen zu machen, weil du machst Fehler. Absolut. Du machst automatisch Fehler. Und ich habe gemerkt, dass der Mensch, der den Fehler macht, den Fehler grösser oder kleiner macht.
Weil absolut.
Wenn du es einfach kannst weiter durchziehen, merken die Zuschauerinnen vielleicht 2-3%, das ist jetzt der falsche Name, am falschen Ort. Aber wenn du dich verhaspelst und nachher nicht mehr den Rang findest, merken es alle. Und das ist dann peinlich. Und darum, ich habe mich wirklich verabschiedet und habe immer wieder gemerkt, ich habe seit 14 Tagen jeden Tag eine Sendung gehabt mit der genau gleichen Herausforderung. Ich habe immer gewusst, am nächsten Tag geht wieder eine neue Sendung los. Also ich konnte sportlich mit diesen Fehlern umgehen.
Und gerade beim Sport interessiert sich ja niemand für die Resultate von gestern und von vorgestern. Das heisst, dort versendet sich ja noch besser.
Ja, das ist so.
Dass, wenn du dort einen Fehler machst, und was noch dazu kommt, Zuschauerinnen und Zuschauer sehen ja nichts lieber als Fehler. Das lieben sie. Also wenn ja irgendetwas letztes geht im Fernsehen, das ist der Moment, wo die Leute sind, so sympathisch.
Ja. Und dann gibt es Outtakes, wo es dann auf den irgendeinen wieder produziert. Hey, super.
Ja.
Danke dir vielmals.
Danke dir vielmals.
Spaß gemacht.
Extrem. Merci für die Einladung. Ich habe mich gefreut.